Herzlich willkommen hier heute wieder beim Marienkäfer-Momente-Podcast. Ich habe eine wundervolle Gästin heute im Gespräch, die Nicole Zetsch. Nicole, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke dir, ich freue mich sehr. Und schwieriger Name, ich
Ja, ich habe auch so ganz
weiß.
langsam Zetsch. Nein,
Ja,
aber
sehr
man muss sie nur üben,
schön.
ne? Üben
Ja,
und dann wird
genau.
es schon leichter. Wir üben noch ein paar Mal in dieser Folge.
Schwierig ist, Tschüss, Frau Zetsch, zu sagen. Das habe ich immer wieder erlebt, dass die Leute sich dabei verhaspeln. Aber du duzt mich ja, von daher wird es gehen.
Tschüss, tschüss, Frau Zetsch. Das ist sehr
Siehst
schön. Kann
du?
jetzt jeder mal für sich üben. Super. Also, Nicole ist sehr vielseitig, ist eine, ja, sehr, finde ich, sehr inspirierende Frau. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ich freue mich also extrem auf dieses Gespräch, um auch dich ein bisschen besser kennenzulernen heute, Nicole. Du bist Executive Coach, Stärkencoach tatsächlich. Da bin ich sehr, sehr neugierig, was das genau bedeutet. Ja, Stärkencoach. Du bildest auch aus. Bist selber auch Podcasterin, hast einen juristischen Hintergrund, ja, und wohnst in Berlin, bist Berlinerin, ne? Das sind so ein paar
So ist
Fakten, die ich
es.
über dich weiß. Fehlt dir noch was? Gibt es etwas, vielleicht stellst du dich kurz vor, was dir vielleicht noch wichtig ist, was Menschen da draußen über dich wissen sollten, oder vielleicht auch ein Zitat, was du uns gerne mitgeben möchtest, was dir was bedeutet im Kontext Elternschaft, Achtsamkeit, Kinder.
Du hast schon ganz, ganz wichtige Punkte von mir gesagt. Genau, früher mal Juristin von Hause aus, damit als Personalleiterin viele Jahre lang im und Kontext unterwegs bei der KPMG 15 Jahre lang und dann aufgrund meines Burnouts rausgekippt und wodurch ich wacher geworden bin, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein,
Auf
da
jeden
bin ich
Fall.
nämlich plötzlich, bin ich auf die Achtsamkeit gestoßen, ewig dankbar dafür. Und seitdem als Coach unterwegs, sprechen wir auch noch mehr drüber. Und genau, ich habe auch zwei Kinder. Von daher,
Schön.
Thema Achtsamkeit für Eltern passt sicherlich gut. Und Zitat, was mir tatsächlich dazu eingefallen ist, ist ein Ausspruch meiner Töchter, die jetzt 15 und 19 sind und die seit vielen Jahren, wenn sie das Haus verlassen, immer hinter sich rufen: Ich hab dich lieb. Und das finde ich nicht nur total entzückend, sondern ich finde es tatsächlich wirklich so ein Ausdruck der Achtsamkeit, weil sie nehmen sich die Zeit, das nochmal zu sagen, wogegen mein Mann und ich da immer nicht so ganz so gut drin sind, wenn wir schon halb im Auto sitzen, schon halb sozusagen in der Jacke und draußen sind. Und sie sagen es jedes Mal. Und das hat mich besonders berührt im letzten Jahr. Da habe ich leider meinen Vater verloren. Der war mehrere Monate krank. Und die Kinder, wenn sie
Tut
ihn
mir
besucht
leid.
haben, danke dir. Und die Kinder, wenn sie ihn besucht haben, waren immer auch ganz entzückend, haben dann auch immer zum Abschied gesagt: Ich hab dich lieb. Und mein Vater ist noch so aufgewachsen, die Generation etwas verhärtet. Und konnte das auch bei uns nie sagen und konnte gar nicht richtig darauf antworten, wenn die Kinder das gesagt haben. Und seine Antwort war dann meist: Das spüre ich und das ist schön. Aber irgendwo, also das war für mich total oder ist für mich so ein Ausspruch der Achtsamkeit. Ich hab...
Ja, bewusste Kommunikation, ne? Sehr, sehr,
Genau.
ja, also finde ich auch schön und wichtig, ne? Es ist ja nicht für jeden, die. Es gibt ja die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob dir die schon mal begegnet sind. Da muss ich gerade
Ganz
so dran
spannend.
denken, vielleicht für die Hörer da draußen, ne? Es gibt ja die Menschen lieben auf unterschiedliche Art und Weise, geben und empfangen Liebe anders.
Genau.
Und es gibt jede Sprache ist in jedem irgendwie ausgeprägt, aber unterschiedlich stark, ne? In unterschiedlichen Anteilen. Und es gibt ja die Menschen, die eben gerne Dinge für andere tun, ne? Acts of Service, ja? Sich für andere einsetzen, das ist eine Sprache der Liebe. Dann die Geschenke geben und Geschenke gerne erhalten, ist eine Sprache der Liebe. Quality Time, Zeit verbringen, ist eine Sprache der Liebe. Ne? Dann der körperliche Kontakt, also Physical Touch, ist auch eine Sprache der Liebe. Und die Wertschätzung, ne? Und sozusagen das auch auszusprechen. Und da muss ich gerade dran denken, weil das ist, ne, was deine Kinder tun, wenn sie sagen, ich hab dich lieb. Ne? Also dann sprechen sie das aus, sie zeigen dir deine Liebe und das kommt dann auch direkt an. Ne? Das ist.
Genau. Total schön, dass du die fünf auch nochmal, ich hätte sie nicht zusammenbekommen, ich gebe es zu. Und von daher schön, dass du jetzt gerade nochmal alle
Ich
aufgezählt
muss ja
hast.
auch gerade schnell so live rattern, aber nee, ich denke, ich finde die sehr wertvoll. Ich denke da ganz oft
Total,
dran, weil man
total.
viele Beziehungen dann versteht auch und Freundschaften,
Ja,
ne? Also und auch die
absolut.
Familie.
Absolut, absolut. Ja, genau.
Ja, also finde ich aber auch sehr charmant und kreativ, dass du letztendlich nicht mit so einem Standardzitat in Anführungsstrichen kommst, auch ohne die jetzt schlecht machen zu wollen. Ich liebe ja Zitate, aber mit so einem schönen Beispiel aus dem echten Leben, ne? Also ja, gefällt mir sehr gut. Und auch wie du dann auch direkt gesagt hast, das fällt uns Erwachsenen manchmal auf die Füße oder das vergessen wir manchmal, ne? Und darum geht es, denke ich mal, auch in dem Gespräch so ein Stück weit heute, ne? Also was können wir vielleicht auch von Kindern lernen? Ne? Woran erinnern uns Kinder auch? Und ich habe dir ja im Vorfeld die Geschichte mit dem Marienkäfer erzählt, ne? Was so der Hintergrund der Vision von Marienkäfer-Momente ist. Die Geschichte, wie ich mit meiner Mutter da mal zusammensaß und sie mir die kleinen Weisheiten quasi auf den Weg gegeben hat. Was hat denn die Geschichte mit dir gemacht? Was löst es in dir aus?
Die Geschichte hat tatsächlich bei mir Sehnsucht ausgelöst nach diesen frühen Jahren mit den Kindern, spannenderweise, weil jetzt mit 15 und 19, ich
Ist
bin
anders.
tatsächlich eine Mutter, ja, ist total anders. Ich bin tatsächlich eine Mutter, die über jedes Jahr, wo sie älter wurden, auch froh war, weil ich es genieße, auch wieder mehr Freiraum für mich zu haben und mehr Zeit zu haben, morgens in Ruhe Yoga machen zu können, ohne irgendwelche Brotboxen zu füllen und so weiter. Aber als ich das Zitat oder die Geschichte von dir gehört habe, in deiner Intro, ja auch von deinem Podcast, da kam bei mir nochmal die Sehnsucht hoch, Mensch, die ersten Jahre, wo man so ganz eng mit den Kindern war und letztlich auch dauernd irgendwie in Touch, ne? Also man wurde ja auch dauernd berührt und überhaupt, das waren auch schöne Jahre. Und genau das war damals dieses, wie deine Mutter dir das so schön mitgegeben hat, dass man an seine eigene Kindheit nochmal erinnert wurde und dann auch vieles wieder gefeiert hat, also so alte Traditionen. Mein Mann und ich hängen wahnsinnig an bestimmten Büchern, die wir tatsächlich noch aus seiner Kindheit hier haben, Astrid Lindgren und Co. Und also, dass man so viele Dinge, die man selber als Kind so geschätzt hat, einfach auch, weiß nicht, ob wirklich wieder erlebt hat, aber zumindest nochmal so reaktiviert hat, um sie den eigenen Kindern vielleicht auch.
Ja, man erlebt das Leben halt ein Stück weit nochmal, ne?
Ja,
Aus
ja.
Kinderaugen. Du fängst auf einmal wieder an, dir über sowas Gedanken zu machen, ne? Also
Absolut.
ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter auch immer eine Tradition gehabt des Eierfärbens und Bemalens bis ins hohe Alter, ja? Also ich bin ja jetzt noch nicht steinalt, aber selbst als ich dann schon irgendwie über 30 war, saßen wir immer noch zusammen und haben das gemacht, ja? Und
Schön.
ich war dann zwischendurch in einer anderen Stadt und dann bin ich wieder nach Berlin gekommen und dann haben wir uns getroffen und haben Eier gefärbt. Also und ne, und die bemalt und beklebt und gebastelt und so weiter. Und und haben dann da, ne, später dann mal noch ein Gläschen Wein zugetrunken und so. Und das war immer nett, ja. Das habe ich sehr vermisst, als sie dann nicht mehr da war. Und da war ich dann jetzt total dankbar, dass ich das jetzt mit meinem Kind fortführen kann, ne?
Ja.
Und da habe ich dann auch wieder so richtig gemerkt, wie das so zurückkommt, ne? Wie diese Freude dann wieder hochkommt und diese Erinnerungen auch. Und die Kreativität auch wieder geschärft wird, ne? Dass man sich mal einfach Gedanken macht, was kann man denn für einen Quatsch machen eigentlich, ne? Was könnte denn Spaß machen?
Total. Und den Quatsch finde ich auch schön, dass du das ansprichst, weil ich habe mir dabei auch gedacht, unsere Kinder erhalten uns auch unsere Albernheit. Also wer weiß, ohne die wären wir vielleicht auch noch albern, mein Mann und ich. Wir waren immer ein bisschen, muss man mich schlucken, aber trotzdem ist es
Sehr,
halt
sehr
schön.
sympathisch.
Genau. Trotzdem ist es halt besonders schön, das auch mit den Mädels zu teilen. Und
Ja.
gerade auch in dieser ollen Corona-Zeit, in dem Lockdown, wurde bei uns in der Küche halt auch viel getanzt, ne? Also das war, wir
Ach,
haben unsere
schön.
eigene Party gemacht und ja, so Sachen, glaube ich, oder so Stimmungen, die kann man mit den Kindern einfach so
Ja,
schaffen.
die Küche ist zum Tanzen da, ne?
So ist es.
Wie man so sagt, ne? Ich bin total gespannt, jetzt mal so ein bisschen über deine Stärkencoach-Fokussierung da zu erfahren, was du da machst. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, also wie kann man denn seine Stärken herausfinden, kultivieren? Und vielleicht nicht nur als Erwachsener, sondern vielleicht sogar auch schon für die Kinder.
Sehr, sehr schöne Frage. Ich würde da gerne einsteigen, Lilian, um erstmal nochmal klarzumachen, was sind Stärken überhaupt? Weil wir ja
Gerne.
unterschiedlichste Themen vielleicht darunter packen und so Kompetenzen auch eher sehen, etwas, was wir gelernt haben. Bei Stärken geht es aber tatsächlich darum, das sind Muster. Muster in unserem Verhalten, Gedanken und Gefühlen, die wir also ganz intuitiv einsetzen und die zu hervorragenden Ergebnissen dann führen. Also etwas, was uns Freude bereitet, was uns Kraft schenkt. Und auf der Basis erreichen wir hervorragende Ergebnisse. Und vor dem Hintergrund zeigen Studien auch immer wieder, dass es total hilfreich ist, wenn wir als Menschen auch in unserem Stärkenbereich tätig sind, weil es uns halt gut tut, weil es uns gesund hält, uns erfüllter fühlen lässt und aber auch zur Höchstleistung führt. Also wirklich Bingo. Und spannenderweise sind wir aber alle immer wieder unterwegs, wir Menschen, und gucken auf unsere Defizite, ne? Fischen dann, also die Kinder machen das im bestimmten Alter leider auch sehr stark. So in diesem Pubertätsalter kann ich das sehr gut beobachten bei meiner Tochter auch, angesteuert noch durch Social Media. Man vergleicht sich, man bewertet, ne, und hat plötzlich überhaupt nicht mehr dieses Bewusstsein für die eigenen Stärken. Und dieser Defizitblick ist ganz natürlich, ganz normal. Der ist nicht nur durch unsere Gesellschaft geprägt, sondern den haben wir alle, weil es unser Überleben gesichert hat. Das heißt, es ist in unserem Gehirn angelegt, weil damals uns das vom Säbelzahntiger geschützt hat. Also zu gucken, wo ist das Risiko und nicht, ach, sind die Blümchen heute schön blau, sondern tatsächlich zu schauen, wo ist die Gefahr. Genau, also das sind Stärken, Muster, die uns wirklich gut tun und auf der Basis wir Hervorragendes leisten können. Abgrenzung zu gelernten Stärken, die wir auch alle haben. Gelernte Stärken machen uns keinen Spaß. Also das ist so dieser ewige To-Do-Listenhüter sozusagen, schiebe ich wieder weg, kann zwar Excel-Listen, hasse ich aber, kann Buchhaltung, hasse ich aber, hole ich mir lieber jemanden. Also so auf die Art und Weise. Genau. Wie kann ich jetzt meine eigenen Stärken erkennen? Es gibt mittlerweile tolle Diagnostik dafür, es gibt tolle Tests, zwei zu nennen. Einer, der tatsächlich kostenfrei ist und der in der positiven Psychologie schon seit vielen Jahren sehr erforscht ist, der nennt sich Values in Action oder auch Charakterstärken. Und wenn man Charakterstärken im Netz eingibt, dann kommt man auf die Seite von der Uni Zürich und kann dort viele Online-Fragen beantworten und bekommt eine Auswertung, die kostenfrei ist.
Toll, ja.
Und ja,
Vielleicht
also das
den
kann ich
Link auch noch mal teilen, dann kann man den vielleicht auch
sehr
noch mal mit der
gerne. Den
Hörerschaft
schicke ich.
teilen.
Genau, den schicke ich dir gerne, können wir in die Shownotes tun. Das ist also ein
Toll.
kostenfreier Test, der sehr anerkannt ist, den man auch schon mit Kindern machen könnte, also mit Jugendlichen,
Okay.
wird auch mit Kindern genutzt. Ein zweiter Test, mit dem ich sehr viel arbeite im Business-Kontext, ist der eher angesetzt und bei Kindern würde ich es auf keinen Fall machen, Jugendlichen vielleicht erst wirklich so nach dem Abi, damit sich da nicht zu stark schon bestimmte Annahmen festsetzen. Ich finde, da darf man sich immer die Offenheit noch bewahren. Und dieser zweite Test nennt sich Clifton Strength von Gallup. Gallup ist ein großes Meinungsforschungsinstitut und die haben auch seit vielen, vielen Jahrzehnten einen Test herausgegeben, der online möglich ist zu machen. Der kostet 65 Euro. Da kommt jeder dran, da braucht man keinen Code für und man bekommt dann auch eine ganz, ganz ausführliche Auswertung, mit der man auch wunderbar arbeitet. Das kann ich sehr empfehlen. Ich arbeite damit wahnsinnig gerne, weil ich auch diese Tiefe der Auswertung sehr schätze und weil ich immer wieder erlebe, wenn Menschen das Schwarz auf Weiß tatsächlich lesen und nicht nur, und da kommen wir gleich, wie komme ich an meine Stärken ohne so einen Test, nicht nur das im Gespräch herausfinden, dann glauben sie es eher. Also dieses Schwarz auf Weiß zu lesen, ach ja, stimmt ja, ne? Also das bin ich und das kann ich, das hilft Menschen häufig mehr. Genau. Wenn man so einen Test aber jetzt nicht machen mag, aus welchen Gründen auch immer, kann man sich selber mal fragen oder im Gespräch das auch gemeinsam wunderbar herausfinden, was macht mir besonders Freude? Also welche Tätigkeiten machen mir besonders Freude und was kann ich besonders gut? Warum kommen andere Menschen auf mich zu? Worum soll ich helfen? Also sei es im beruflichen oder im privaten Kontext, steckt meist eine Stärke dahinter. Aber auch die Frage, in welchen Momenten verlierst du so Gefühl für Raum und Zeit? Also so dieser Flow-Zustand. Ne? Der Flow-Zustand ist so dieser optimale Korridor zwischen Anforderungen und den eigenen Kompetenzen. Also dass wir nicht gelangweilt sind, dass wir aber nicht auch in die Überforderung gehen. Und dadurch, ne, kann das in so einen Flow-Zustand dann kommen.
Kenne ich beim Schreiben. Habe ich
Ja,
immer, ich kenne das
ach,
beim
wie
Schreiben
schön.
mit den Büchern
Ja.
oder auch in der Musik, wenn ich singe oder, ne? Also das sind so meine
Ja.
zwei absoluten Flow. Da bin ich immer in so
Ja,
einer anderen Dimension unterwegs.
total schön, total schön. Und wie toll, dass dir das beim Schreiben so gelingt, ne? Also ich meine, da hadern ja viele Menschen mit, aber dann scheint das wirklich eine deiner Stärken zu sein.
Ja,
Toll.
ich bin manchmal selber, wenn ich dann, ich habe ja mein zweites Buch jetzt gerade selber erhalten, weil das dauert ja einen Moment, bis man sowas
Ja,
erschafft und bis es dann am
ja,
Ende auch fertig ist, ne?
ja.
Und da blicke ich teilweise auch auf Kapitel und denke dann so, wann hast du denn das eigentlich geschrieben? Also so ist so ganz witzig, weil ich da teilweise dann auch den Raum und Zeit so verloren habe, dass ich da ja in irgendeiner anderen Dimension war, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. So ein bisschen
Ja, wie schön.
verrückt, ja. Aber
Ja,
es ist
ja.
das, deswegen musste ich da gerade so schmunzeln und dran denken, als du das gesagt hast, ja.
Ja, wie cool. Siehst du, mir geht das meist in meinen Coachings tatsächlich so, also dass ich dann wirklich denke, so, ach, das könntest du jetzt Stunden machen. Also strengt mich halt da nicht an. Genau.
Ja,
Genau.
das ist so die totale Freude, ne? Also
Ja.
Stärke ist eigentlich eng mit Freude verbunden, ne? Habe ich jetzt so mitgenommen.
Absolut, mit Freude, mit Energie. Also kannst du dir
Ja.
vorstellen, dein Tank wird regelrecht aufgeladen, dadurch, dass du in deiner Stärke bist und aber auch durch hervorragende Ergebnisse. Also das ist wirklich auch ein Indiz, dass wir etwas ganz leicht schaffen. Jemand anders vielleicht sagt, boah, wie hast du das denn geschafft? Und dann sagen, war doch jetzt gar nicht. Und das dann nicht unbedingt, weil wir so mega bescheiden sind, sondern weil es tatsächlich nicht anstrengend für uns war, ne? Weil es uns zufliegt, regelt.
Ja.
Zeichen von Stärke.
Und kann man das denn auch aus deiner Sicht schon in Kindern fördern?
Ja,
Also du hast jetzt gerade
absolut.
Jugendliche erwähnt mit den Tests, aber jetzt, ich sag
Genau.
mal so von klein
Genau.
auf so ein bisschen.
Ja. Also ich finde von klein auf, als Eltern und hoffentlich auch als Lehrer, Lehrkräfte, Kindergärtner, wie auch immer, indem man beobachtet und rückmeldet. Also tatsächlich schaut, wo geht das Kind so ganz darin auf, wo hat es Freude dran, ganz offensichtlich, das kann man ja gut beobachten. Und
Ja.
wo hat es vielleicht auch gute Ergebnisse? Nicht nur jetzt das schöne Bild oder so, sondern manche sind vielleicht ganz gut, so zu tüfteln, irgendwelche Sachen aufzubauen oder Themen zu lösen. Ne? Also und da gerne auch konstruktiv rückmelden. Also nicht nur, das ist schön oder hast du fein gemacht, sondern was hat das Kind denn da Besonderes gemacht? Ne? Also wirklich rückzumelden, was ich beobachte, damit das Kind tatsächlich selber auch so ein Bewusstsein dafür entwickelt. Weil das beobachte ich leider, wie gesagt, in dieser blöden Phase der Pubertät, dass das dann verdammt nochmal echt wegrutscht. Also es ist dann irgendwie mal so gar nicht mehr da, ne? Und wo du denkst, kann aber wohl nicht wahr sein. Und wenn du dann noch ein Kind hast, was vielleicht auch kaum Hobbys hat, meine waren immer so Sportverweigerer und auch sonstige, bloß nicht verplanen, lass mich in Ruhe, ich mache mein Ding.
Ja.
Hatte ich lange super, weil als sie klein waren, dann haben sie halt im Garten und Trampolin und waren auf der Straße, fand ich super, so bin ich auch aufgewachsen. Aber ja, in der Pubertät, wenn du da nicht so bestimmte Themen hast, über die du dich selber definierst, ne? Ich bin die Basketballerin, die fantastische Klavier spielt oder wie auch immer, dann fällt es schwer zu greifen, was kann ich eigentlich wirklich, kann ich vielleicht auch besser als andere.
Ah,
Und da sind
spannend,
Eltern
okay.
gefragt.
Okay, interessant, ja, dass man dann so ein bisschen was braucht, vielleicht um woran man sich
Total,
festhalten kann.
total, ja. Und wenn es dann halt nicht die, sagen wir mal, üblichen Hobbys sind, an denen man das noch stärker festmachen kann, dann wirklich gemeinsam mal zu beobachten, was fällt im Alltag gut. Bist du sehr strukturiert, sehr organisiert, total selbstständig? Kannst du schön Geschichten erzählen oder von deinem Tag erzählen? Bist du jemand, der gut Geschenke machen kann, weil er oder sie einfach einen super Blick für andere Menschen hat? Das ist auch eine Stärke. Also man nennt die Einzelwahrnehmung, dann Blick für zu haben, was könnte den anderen freuen? Wie tickt mein Gegenüber? Also
Ja.
da vielleicht so ein bisschen sich mit auseinanderzusetzen. Und da hilft es, wenn man das als Eltern machen möchte, wenn man sich mit seinen eigenen Stärken auseinandergesetzt hat, weil man dann mehr so sich, ich sage mal, die Stärkenbrille aufsetzt, also wirklich das trainiert anhand der eigenen Stärken und dadurch auch bewusster und anders auf andere Menschen schaut.
Es ist immer wieder spannend. Man beobachtet das ja auch, dass, oder teilweise erkennt man, merkt man ja auch bei sich selbst, dass es teilweise Dinge gibt, wo man denkt, die habe ich aber gerne gemacht als Kind oder ne? Oder in meinem Leben, deswegen muss das jetzt mein Kind auch machen. Ne? So, das ist ja, oder irgendwelche Eltern, die
Stimmt.
dann halt meinen, ne, das Kind muss jetzt mit 2 schon 3 Sprachen können und
Ja.
ne, jeden Tag die Woche geht es zu irgendeinem anderen Kurs oder so. In der Achtsamkeit gibt es ja die verschiedenen Grundhaltungen der Achtsamkeit, die habe ich beleuchtet im Buch, immer so aus Elternsicht, ne, aus dem Elternalltag heraus. Und da denke ich gerade sehr an diese Ebene müheloses Tun. Ne? Also da geht es ja darum, dass man auch mal non-striving im Englischen, ja, also auch
Ja.
mal, ja, auch mal einfach sein lässt, ja. Und nicht ein bisschen Gelassenheit einkehren lässt eben. Ne? Und nicht sagt, so, jetzt heute ist Ballett. Morgen ist Klavier, übermorgen ist Chinesisch, dann ist, ne, weil das wollte ich alles können oder das konnte ich auch alles und dass man das dann projiziert. Ne? Also, was du eben gerade auch gesagt hast, es ist gut, wenn man sein eigenes Bewusstsein hat ne, was man selber braucht, was einem Freude macht, damit man eben dann auch vielleicht nochmal bewusster hat, hey, wann fange ich denn an, das auch zu übertragen auf mein Kind? Und vielleicht hat mein Kind das gar nicht. Ne? Also, vielleicht hat es ja ganz
Total.
andere Sachen. So, ja.
Total, total. Und da halt auch im Gespräch zu bleiben, ne, was das Kind möchte oder auch, wie du sagst, also die eigenen Erwartungshaltungen nicht zu so stark darauf zu übertragen. Aber ich glaube, ich habe es halt das andere Extrem gemacht. Durch meinen Burnout, der 12 Jahre her ist, habe ich bei mir ganz viel sozusagen die Pause-Taste gedrückt. Also habe ganz viel in meinem Alltag entstresst, habe also wirklich geschaut, wo kannst du da was anders machen und, und. Und da habe ich vielleicht dadurch auch bei meinen Kindern eher lange Leine gelassen, wenn die gesagt haben, nee, ich habe Bock mehr zum Ballett zu gehen. Haben das ja alles mal ausprobiert, ne? Und ach nee, jetzt will ich auch nicht mehr das machen und so. Und dachte ich, ja, nee, klar, Schule ist anstrengend genug, sollen die nachmittags auch Zeit haben, irgendwie zu lesen oder dies oder jenes. Nur ab einem bestimmten Alter wird dann aus dem Lesen oder aus dem draußen Trampolin hüpfen halt das Handy. Und das ist dann schon ein bisschen doof.
Ja. Naja, es ist immer so eine Waage, ne?
Genau,
Ich würde
richtig.
ganz gerne aber mal bei dem Thema Burnout kurz bleiben. Das hast du ja jetzt ein, zwei Mal erwähnt. Und du
Ja.
gehst ja auch, das finde ich ganz toll, du gehst ja auch sehr offen damit um, also auch auf deiner Webseite, ne, in deiner Biografie, weil du ja sagst, es hat dich auch maßgeblich geprägt, ne? Also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was hast du denn daraus gelernt und wie hat es dein Leben auch verändert?
Sehr gerne. Vielleicht noch kurz den Schritt sozusagen davor zurück. Wo kam ich her?
Gerne.
Ich bin jemand, wie ich weiß, von meinen Stärken auch, die schon sehr stark leistungsorientiert ist und war. Und damals in meinem damaligen Job, wie gesagt, Personalleiterin im großen Unternehmen, dann habe ich meine Kinder bekommen und mir war immer klar, ich will weiter arbeiten, ich will auch weiter hier Karriere machen und nicht irgendwie dann da Abstellgleis. Also wollte ich es allen beweisen, inklusive mir selbst, dass ich das kriege. Und meine Kleine war 3, meine Große war gerade in die Schule gekommen und ich fand diesen Switch wahnsinnig schwierig, weil im Kindergarten konntest du sie guten Gewissens oder ich zumindest guten Gewissens noch abgeben, ne? Und dann waren sie stundenlang wunderbar beschäftigt und dann habe ich sie halt später abgeholt und dann war fein. Und in der Schule war zumindest hier bei uns im Süden Berlins, musste ich sie relativ früh abholen. Allein das hat nicht mehr so ganz funktioniert und musste nachmittags auch wirklich bewusst mit ihr Zeit verbringen, um dann an Hausaufgaben zu sitzen oder überhaupt sie dazu begleiten. Und das war schon für mich ein Wahnsinnswechsel irgendwie, wo ich nicht mehr ganz hinterherkam, weil diese Anforderungen im Job halt doch leider immer wieder, meinte ich zumindest, hießen, du kannst da nicht Feierabend machen in dem Moment, wo du zu Hause durch die Tür gehst, sondern du bist immer noch ansprechbar. Das Handy ging gerne auch nochmal irgendein Videocall oder was auch immer. Und ich fand mich in so Situationen wieder völlig abwegig im Nachhinein, wo ich von innen eine Tür zugehalten habe, damit meine Tochter nicht reinkommt, weil ich gerade dann irgendwie einen internationalen Videocall hatte. Also völlig irrsinnig. Ne?
Warst du da in Vollzeit oder Teilzeit tätig?
Naja, so ein Mix. Also es waren 32 Stunden auf dem Papier und es war meist mehr. Also von daher kannst du sagen.
Okay.
Ja. Und häufig ist es so, dass man dann dem Unternehmen die Schuld zuschiebt. Das würde ich nicht tun, sondern ich habe mir damals sehr bewusst ein Unternehmen gesucht, wo auf meine Stärken Höchstleistung, Leistungsorientierung, volle Verantwortung und so eingezahlt wurde und ich auch sehr geprägt wurde darüber, 15 Jahre lang. Aber ich konnte halt, ich habe nicht realisiert, dass ich diesen Spagat, dieses Supermutter sein, super Personalleiterin, Führungskraft und überhaupt sein, dass das irgendwann nicht mehr machbar war. Und ich habe mir keine Hilfe geholt. Und das ist das, was ich wirklich gelernt habe aus dem Burnout, um Hilfe zu fragen, weil daran war ich echt schlecht. Wir haben damals das sehr klassische Modell gelebt. Also mein Mann ist Partner in einer Großkanzlei und sind vielleicht auch nochmal eine andere Generation als die Leute, mit denen ich jetzt teilweise spreche. Also ich werde dieses Jahr 55 und damals haben wir, okay, beide zusammen Referendariat gemacht, beides Juristen, beide im Job gleichzeitig gestartet. Irgendwann kamen die Kinder und ich weiß auch nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber wir haben nicht wirklich drüber gesprochen im Vorfeld. Und wir hatten dann eine Kinderfrau, was erstmal sehr gut funktioniert hat, haben aber nicht so ein Modell wie die wunderbare Ines Imdahl, die auch bei dir war. Im Podcast, ne, was ich sehr bewundere, wo letztlich beide Partner gesagt haben, okay, wir kriegen das gemeinsam hin, sowohl den Job als auch die Familie, sondern bei uns war es das Klassische, ich habe halt alles zu Hause hier mehr oder weniger gewuppt. Und
Ja.
das hat nicht funktioniert. Also das hat schlichtweg irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich hatte nicht mehr die Kraft und bin dadurch letztlich in die Wand gefahren. Und bin im Nachhinein wahnsinnig dankbar darum, weil ich daraus lernend mir die Erlaubnis geben konnte, es zu verändern. Weil ich glaube, ansonsten hätte ich mal schön weitergemacht in dieser Schlaufe, weil mir mein Job ja auch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ich war nicht frustriert, weil ich da keine Wertschätzung oder so bekommen habe oder irgendwas, sondern es war schlichtweg zu viel. Und
Ja.
was ich gelernt habe, ist, noch mehr Hilfe anzunehmen. Also ich habe damals, war eine Kinderfrau, für die Kleine noch gehabt und später dann mit Babysittern und so weiter war ich aktiv. Aber ja, meine Mutter dann für viele Jahre lang auch um Hilfe und Unterstützung zu fragen, als sie kleiner waren oder halt auch andere, also mir dann Lösungen zu suchen und auch bei meinem Mann einfach mehr einzufordern, ne? Weil auch das war irgendwann dann mir klar geworden, dass das notwendig wurde.
Ja, man muss nicht immer alles alleine schaffen,
So ist es, so ist es.
ne?
Und da tendiere ich aber immer noch zu. Ich mache gerne viel und alles richtig toll. In Stärke ausgedrückt, das ist der Höchstleister. Der hilft mir auch sehr. Also auf Basis der Höchstleistung habe ich mit Sicherheit auch meine Selbstständigkeit dann neu aufgebaut und habe jetzt auch meine Ausbildung seit 3 Jahren aufgebaut. Also die hilft immer wieder, diese Stärke. Aber ich bin halt auch irre gut darin, die mega zu übertreiben, ne? Und dann kippt das ganze Ding. Und deswegen da immer zu gucken, wie bleibst du in einem guten Rhythmus? Und da hilft mir Stichwort Achtsamkeit. Also ich habe über
Ich wollte
den
gerade sagen,
Burnout.
jetzt
Ja,
kommst du
jetzt kommt's
wunderbar.
aber.
Mensch, was für ein Zufall. Nee,
Genau.
wunderschön, weil das hast du jetzt gerade genau hingeleitet. Ich habe gerade gedacht, ja, da könnte vielleicht die Achtsamkeit helfen. Was ist denn Achtsamkeit für dich, und wie praktizierst du sie in deinem Alltag heute?
Achtsamkeit für mich ist liebevolles Bewusstsein. Also tatsächlich liebevoll mit mir und meinem Umfeld umzugehen und immer wieder zu versuchen, weil es gelingt mir jetzt nicht dauernd, mehr im Jetzt zu sein als in der Vergangenheit oder in der Zukunft. In der Vergangenheit bin ich eh nicht viel, aber ich bin schon gerne in der Zukunft, weil ich eine Planerin bin. Ich bin grundsätzlich Strategin und plane immer gerne Dinge schon. Muss mich dann immer wieder zurückholen und jetzt. Insbesondere, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, finde ich das wichtig. Und da hilft mir mein Job dabei, weil ich ja wirklich meist in Präsenz oder halt online meine Gespräche habe. Ich bin viel im Einzelcoaching unterwegs und da braucht es diese absolute Konzentration, den Fokus aufs Gegenüber. Und letztlich bin ich dadurch immer wieder sehr achtsam im eigentlichen Alltag, also sprich außerhalb meines Jobs, meines Einsatzes, dann zwischen hin und her und Kindern und Haushalten hast du nicht gesehen. Da switcht mir das schon mal weg. Da bin ich aber, weil ich ja nun mal Planerin bin, mittlerweile so, dass ich mir Pausen überall einplane. Das heißt, mein Alltag sieht wirklich so aus, dass ich überall mit Puffer arbeite seit vielen Jahren, weil ich merke, dass ich sonst durchknalle. Das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht.
Mache ich auch. Ich mache immer dieses plus 10, weißt du, überall
Ja,
nochmal 10 Minuten dazwischen. Ne?
genau,
Das
richtig.
hilft. Da kann man immer mal zwischendurch durchatmen.
So ist es. Und Atmen ist überhaupt das Stichwort überhaupt, ne, bei der Achtsamkeit. Also auch das habe ich in all den Jahren gelernt. Ich habe nach dem oder durch den Burnout habe ich dann MBSR, also Mind-Based Stress Reduction, kennengelernt, habe das über viele Jahre lang immer wieder tatsächlich Kurse auch gemacht.
Sehr gut.
Genau. Und habe dann auch, weil ich immer schon eine Yoga-Begeisterte war, eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht vor ein paar Jahren. Und klar,
Ach,
der
cool.
Atem ist immer wieder. Ist einfach Anker, ne? Und den integriere ich auch in meinem Alltag sehr. Das heißt, auch im Coaching geht bei mir eigentlich keiner raus, ohne dass man mal eine Art Meditation zusammen gemacht hat, weil es für mich der Schlüssel ist. Also immer wieder da bewusst sich zu werden. Ach so, den habe ich ja auch noch, ne? Kann einmal tief in den Bauch ein- und ausatmen, mich dadurch wieder ankern und den Parasympathikus erreichen und ein bisschen Entspannung rein.
Du bist Yoga-Lehrerin, praktizierst du auch noch Yoga?
Ja, ich
Das wusste ich
praktiziere
noch
für
gar nicht.
mich. Ja, siehst
Wieder
du
was gelernt über dich.
mal. Genau. Ja, das ist ja das Großartige, ehrlich gesagt, an meinem schönen Lebensweg, der mich ein paar Mal doll geschüttelt hat. Ich hatte den Burnout vor 12 Jahren und ich hatte leider auch vor 6 Jahren einen Schlaganfall aus heiterem Himmel mit 48.
Oh, tut
Und
mir
was
sehr
ich
leid.
daraus, danke dir, aber ich habe immer wieder was daraus lernen dürfen, nämlich noch mehr auf mich zu achten, weniger die Heißdüse zu machen. Und nach diesem Schlaganfall 2018 saß ich da und dachte, shit, im Jahr wirst du 50. Und Yoga war schon immer dein Thema und eigentlich würde ich gerne unterrichten. Und dachte, jetzt erst recht und habe dann die Yogalehrerausbildung gemacht und unterrichte vertretungsweise bei Spirit Yoga hier in Zehlendorf, wo
Ach
ich
schön, da war ich auch schon
gelernt
oft.
habe. Ja, genau, wo ich gelernt habe, habe aber keinen festen Kurs, weil mir das tatsächlich too much in meinem Alltag wäre. Und unterrichte aber immer sonntagmorgens mit einer kleinen vertrauten Gruppe online. Einen privaten Kreis biete ich es an. Ja.
Ja,
Genau.
stark, stark, auf jeden Fall. Also nochmal ganz kurz zurückkommt auf dieses Thema in der Vergangenheit sein, in der Zukunft sein, im Jetzt sein. Ich glaube, also das war übrigens auch bei mir, wir haben einen relativ ähnlichen Einstieg zu dem Thema gehabt. Ja? Also ich hatte auch, ich war auch so 5 vor Burnout, sage ich immer. Also es war schon, ne, dass mir die Ärzte bei der Routineuntersuchung gesagt haben, sie glauben nicht, dass ich 35 werde. Ich hatte das mit Ende 20.
Oh, schock.
Also richtig heftig, ja. Auch da war ich auch in der Führungsposition in der Unternehmensberatung. Und ne, immer höher, schneller, weiter und abends noch auf der Bühne und in irgendwelchen Bands gespielt. Und dann so eine 80-Stunden-Woche, so nach dem Motto. Und da
Wahnsinn.
kriegst du halt irgendwann die Quittung für, ne? Also, und das war bei mir ähnlich. Und dann habe ich halt durch diese Schockuntersuchung da bei dem Arzt, wurde ich dann quasi wachgerüttelt, ne? Und habe dann angefangen, okay, zu lernen. Ich darf jetzt mal noch mal ein bisschen ein Update meines Avatars fahren sozusagen und noch mal einen neuen Weg finden, ne? Und bin dann auf das Thema Achtsamkeit gestoßen. Und eins der allerersten Bücher, die ich gelesen habe, das kennst du bestimmt auch, ist von Eckhart Tolle, The Power of Now, ja, das
Ja.
jetzt. Und erklärt das ja auch so schön, ne? Wenn du gedanklich im Hier bist, aber woanders gedanklich, also wenn du körperlich hier bist, gedanklich aber dort bist, entsteht Stress. Und
Total.
genau diese Zerrissenheit, ne, das hat bei mir damals so, ja,
Resoniert dann.
ja,
Ja,
habe ich dann so
ja.
verstanden, weil ich war auch immer in der Zukunft. Ich war auch immer ähnlich wie du, immer, was kann ich als nächstes schaffen und so. Und ich glaube, das ist für ganz wichtig zu verstehen, dass Achtsamkeit eben genau dieses Bewusstsein ist, ne? Deswegen fand ich es gerade toll, dass du das in Fokus gestellt hast. Eben nicht nur, ja, ich muss jetzt da sitzen und Atemmeditation machen und so, da sind viele auch oft ein bisschen abgeschreckt, sondern dass es vielmehr diese Klarheit ist, das zu erkennen, dass wir halt gedanklich uns damit auch selber nicht gut tun, ne? Wenn wir das immer machen, so.
Absolut. Ich nenne das immer Ausfransen. Für mich ist so dieses Gefühl, weißt du, dass ich selber innerlich ausfranse, dass ich
Ja.
nicht stabil in mir ruhe, sozusagen. Wir können nicht alle dauernd in unserer Mitte sein. Das meine ich damit nicht. Aber das spürt man, dieses Ausgefranst sein. Und das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und das erlebe
Ja.
ich bei meinen Klienten auch immer wieder im Coaching. Und bei mir ist der Slogan Freiraum, also sich mehr Freiraum zu gönnen.
Ja.
Und das zieht tatsächlich viele an, weil die in ihrem Leben kaum noch Freiräume haben, weil sie so getaktet sind und so ausgefranst sind, dass sie überhaupt nicht wissen, wie soll ich mir da noch Freiraum schaffen. Und eine der Aspekte ist tatsächlich dieses bewusster in dem Moment sein, in dem du gerade bist. Also wenn du den ganzen Kalender voll hast, okay, aber versuch doch erstmal den Termin tatsächlich, den du hast, dann auch wirklich präsent zu sein. Weil allein das schon eine Veränderung ist, ich bin hier und jetzt und nicht schon wieder überall all over the place, sozusagen.
Total. Du coachst hauptsächlich Führungskräfte, richtig? Oder?
Ja.
Ja, und was sind denn so Themen, die Themen? Also vielleicht kannst du mal, ohne jetzt natürlich dir ins Detail zu gehen,
Na
klar,
klar.
aber das ist einfach nur mal spannend, ne? Was so
Ja.
Topics sind, die dir begegnen.
Also das ist tatsächlich eines der Hauptthemen, dieses Gefühl, getrieben zu sein, gehetzt, nicht mehr am Steuerrad des eigenen Lebens zu sitzen. Und dadurch auch schon erste gesundheitliche Probleme zu erfahren, sei es jetzt Schlaflosigkeit oder sowas wie Herz-Kreislauf oder Magen-Darm oder wie auch immer. Das heißt, der Körper spiegelt einem das ja auch durchaus dann zurück oder auch so eine Antriebslosigkeit. Das heißt, ich arbeite auch immer wieder mit Menschen zusammen, die vielleicht nicht 5 vor, wie du warst, aber wo man das Gefühl hat, so, na, wenn du das jetzt noch lange weitermachst, dann kann es aber auch kritisch werden. Ne? Und klär dann natürlich gut ab. Ist das jetzt ein therapeutisches Thema oder kann ich noch unterstützen als Coach? Genau. Was ansonsten häufig ein Thema ist, ich erreiche mein Team nicht. Also heutzutage wird es einfach immer schwieriger. Das ist durch Corona hat sich das massiv verändert, die Art zu arbeiten. Fast in allen Unternehmen, die ich begleite und sogar in den Ministerien ist das mittlerweile so, gibt es einfach sehr viel Homeoffice. Das heißt, teilweise treffen sich Teams kaum noch in Präsenz vor Ort und es wird
Ja.
immer schwieriger, dieses Miteinander hinzubekommen und auch dieses Bewusstsein füreinander zu haben. Ne? Also da entstehen ganz neue und ganz andere Konflikte daraus, auch wenn das eine tolle Freiheit ist und fast jeder, der sich neu bewirbt, sagt, ja, ich will aber auch hier Homeoffice und ich will gestalten können meine Arbeitszeiten. Verstehe ich alles, aber es gibt halt auch eine Schattenseite. Und da zu gucken, wie hält man die Leute beieinander, wie kann man da noch so ein Miteinandergefühl überhaupt kreieren?
Und hast du da einen Tipp? Und
Tatsächlich, indem.
einen Hack, den man so mitnehmen kann als Schritt 1.
Genau, also abgekürzt, tatsächlich noch Echtzeiten miteinander zu verbringen, also darauf zu bestehen, dass es zumindest einmal die Woche, sei es ein gemeinsames Mittagessen oder wirklich auch das Meeting, aber dass man sich einmal die Woche in echt noch trifft, weil es macht was mit uns, ist eine Veränderung, ob ich mit jemandem im Raum bin oder nicht. Und mehr Aufmerksamkeit, aber auch auf die Online-Meetings setzen. Also sich nochmal die Mühe zu machen, sowas auch wirklich zu gestalten, auch Elemente drin zu haben, wo man echt einen Austausch, wo man wirklich ein Check-in miteinander hat, wo man den Mensch auch noch wahrnimmt, der da sitzt und nicht halt nur die Themen durchpeilt und ja, praktisch nur noch die To-Do-Liste wuppt. Also das ganz kurz und knapp sozusagen erstmal. Und ich finde es auch da wieder wichtig, Stichwort Selbstführung, sich selber klar zu werden, was brauche ich eigentlich und in welchem Ausmaß tut mir Homeoffice versus Präsenz gut. Weil da beobachte ich, es ist halt ein Trend, es wird halt gemacht, aber nicht jedem tut es wirklich gut. Und wenn wir dann im Coaching sind und das gemeinsam reflektieren, kommt häufiger auch mal dabei raus, ja, es war blöd, dann die lange Anfahrt zu haben, aber ich sollte es eigentlich doch häufiger machen, weil ich bin effektiver und im Office tatsächlich sagen viele mittlerweile und es hat die und die Vorteile. Also ich mache jetzt kein Loblied sozusagen auf alle zurück in die Präsenz im Office, aber ich würde einfach anregen, das nochmal kritisch zu hinterfragen und auch mal zu beobachten, wie geht es mir denn damit. Also auch wieder Stichwort Achtsamkeit. Auch da achtsam mit den eigenen Bedürfnissen und mit sich selbst umzugehen, was tut mir wann eigentlich gut.
Zum einen für sich selbst und eben aber auch mit dem im Miteinander mit dem Team, ne? Also
Absolut,
das die zwei.
absolut. Genau. Und was ich so wichtig finde, ehrlich gesagt, bei Stichwort Achtsamkeit nochmal dieses, deswegen habe ich das vorhin betont, liebevoll. Ich habe nicht nur die MBSR-Kurse gemacht, sondern auch MSC. Wofür steht das? Ne? Mindful Self-Compassion geht auf Christine Neff zurück. Christine Neff ist eine Forscherin aus der positiven Psychologie, die sich um das Thema Self-Compassion gekümmert hat, also Selbstmitgefühl dazu forscht. Und für mich war das der Schlüssel meiner Entwicklung. Also Achtsamkeit war schon genial, war schon gut, aber war eine Pflicht. Ne? Aber jetzt muss ich da auch noch Meditation und achtsam sein und überhaupt, sehr anstrengend. Und diese Auseinandersetzung mit dem Selbstmitgefühl, liebevoll wie eine Freundin sozusagen an meiner Seite zu stehen und auch liebevoll mit mir selber umzugehen, das war für mich echt wow. Also total die Erkenntnis und erlebe ich auch immer wieder in diesen Coachings mit den doch sehr Hochleistungsmenschen, also wo sich viel abverlangt wird selber und dann so wie jetzt liebevoll mit mir selber umgehen, warum das denn? Aber häufig sprechen wir dann mit so einer harschen Stimme, entweder ist es so ein inneres Eltern-Ich, was uns dann da antreibt, oder aber auch ja, so ein Kind, was dann irgendwie hilflos, ohnmächtig, okay, ja, ich mache ja weiter. Also dann sind so innere Stimmen, die uns dann da antreiben, aber da ganz liebevoll mal mit sich selbst umzugehen, ist vielen fremd.
Absolut. Ich habe ja die Mindful Parenting Coach Ausbildung gemacht. Also das, da
Ja.
geht es quasi Achtsamkeit auf Elternschaft nochmal angewandt. Und da war die Self-Compassion, also genau das, was du gerade schilderst, ein ganz großer Aspekt. Weil genau das, ne, mit dem Eltern-Ich, dem Kind-Ich, also das, diese Anteile, wenn man Konflikte hat mit Kindern im Alltag, ist es oft so, dass irgendwas, ein eigenes inneres Kind da wieder
Absolut.
wach wird, ne? Und dann darfst du nämlich immer genau mal so ein bisschen liebevoll auch mit dir selber umgehen und überlegen, was ist denn das eigentlich? Was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und ist das eigentlich wirklich was, was mein Kind gerade falsch macht? Oder habe ich eigentlich ein Thema? So, ne? Also, dass man genau in diese innere Arbeit halt auch reingeht und dass ganz viel geweckt wird in dem Moment, wenn wir Eltern werden, weil wir halt so eine riesige Transformation dann durchlaufen und so vieles, was wir am Anfang meinten, von früher wieder hochkommt, wieder wach wird, ne?
Genau, im Guten wie im Bösen sozusagen, ne?
Ja,
Weil wir hatten
genau.
es eingangs ja mit den schönen Momenten und dass sozusagen die
Richtig.
positiven Aspekte unserer Kindheit hochkommen. Und verrückterweise sind wir ja aber alle als Erwachsene immer noch Produkt dessen, was wir in Kindheit und Jugendzeiten erlebt haben, ne? Auch unsere Stärken sind übrigens biografisch geprägt. Also auch beim Stärkenprofil kannst du sehr genau nachvollziehen, warum bin ich eigentlich so einfühlsam? Ah, hatte ich früher in der Kindheit, musste ich immer wie so ein Radar gucken, wie geht's hier allen gerade? Und mal gucken, wie ist gerade die Stimmung? Oder war bei mir sehr Leistung im Fokus zu Hause? Ne? Und dann kannst du das auch ablesen. Das heißt, wir sind sehr früh geprägt worden in unserer Kindheit, in unserer Jugend. Und das begleitet uns ja immer noch als Erwachsene. Genau wie du sagst, Das ist vielleicht das, was dann nicht immer nur so positiv ist. Da kommen dann halt auch innere Kindanteile hoch, die dann damals vielleicht in der eigenen Kindheit mit den Eltern oder in der Schule mit Lehrkräften oder so entsprechende Situationen erlebt haben. Das
Ja,
ist
und wir
dann.
durchleben halt auch einen gewaltigen Wandel, ne? Also in dem Moment, wenn wir Eltern werden, werden eben auch wir selbst neu geboren, ne? Also nicht nur das Kind, sondern auch du als Mensch wirst auf einmal eine Mutter, ein Vater und hast eine ganz neue Verantwortung auf einmal in deinem Leben, andere Aufgaben, und das dann erstmal
Absolut.
alles wieder in Einklang zu bringen. Das ist halt ein Prozess. Da bist du voll im Change Management, ne? Also voll in der Transformation. Und das ist nicht immer leicht, ne? Also, du hast ja viel Wandel erlebt in deinem Leben. Was hilft dir vielleicht auch in Zeiten des Wandels?
Akzeptanz, damit mit dieser Scheiß, Entschuldigung, Scheißakzeptanz, damit schlage ich mich immer wieder rum. Und ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe, tatsächlich zu lernen, Themen zu akzeptieren. Ich bin, wie gesagt, von der Stärke durchaus Strategin. Ich plane gerne. Ich hätte auch gerne, dass die Sachen dann auch so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ist also ein ganz großes Kontrollbedürfnis offensichtlich auch dahinter. Und ich fand das schlimm damals in der Corona-Zeit, dass du überhaupt nicht mehr planen konntest, ne? Vom einen auf den anderen Moment. Oder die ganzen Krisen heutzutage, also gesellschaftliche, aber auch natürlich geopolitisch, also große Krisen, die wir haben. Und gefühlt wird alles nicht mehr so planbar, wie es damals vielleicht mal war. Und ich glaube, dass es für uns Menschen insgesamt, aber für mich persönlich auch sehr, eine große Aufgabe ist, in die Akzeptanz zu gehen, im Sinne von nicht, okay, ich stecke den Kopf in Sand, sondern tatsächlich eher so dieses, die schweren Gefühle, die schweren Themen auch einzuladen, zu sagen, okay, was ist da, ne? Und sich das anzugucken und irgendwo auch damit Frieden, versuchen, Frieden zu schließen. Ich habe gerade so, das kann man nicht sehen, natürlich jetzt auf dem Podcast. Ich habe gerade die Hände hier sozusagen, so wie so Schalen, links und rechts von mir gestreckt, weil ich jeden Morgen, und das ist meine kleine Übung, um meine Muster im Kopf zu trainieren und umzutrainieren, mir wirklich sage, ich empfange den Tag und akzeptiere ihn erstmal so, wie er ist und gestalte. Weil ich jemand bin, die echt auch so, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass das jetzt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und eigentlich hatte ich doch den Termin, jetzt wird der abgesagt, das darf doch nicht sein. Also eher so dieses, okay, mal erstmal gucken, was kommt. Ne? Natürlich habe ich alles Mögliche geplant, aber gucken, was dann noch so kommt und dann mit dem umgehen. Also um mich in dieser Flexibilität zu trainieren.
Sehr schön. Und wie gelingt dir das?
Das zu trainieren,
Ja, also
auch
so
wieder, ja, auch wieder
mal so, mal
diese.
so.
Ja, genau. Wie gelingt mir das mit der liebevollen Achtsamkeit? Also da tatsächlich mich selbst so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir machen mal, ne? Mal gucken. Und ja, mal schlechter, mal besser, aber dann halt auch zu spüren. Und das gelingt mir halt immer besser, weil ich es ja trainiere. Wenn ich dann so in inneren Widerstand gehe und denke, darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, ja, gut, das ist halt, weil du es nicht magst, ne? Weil es dir schwer fällt, aber wir üben. Wir probieren.
Ja, es hilft auch, finde ich, manchmal das zu benennen, ne?
Ja,
Also
total.
ich habe im Buch auch über Akzeptanz als Grundhaltung der Achtsamkeit geschrieben und da schreibe ich viel über Trauer, weil das bei mir ein großes Thema war, der Verlust meiner Mutter und damit irgendwo, ne, den Frieden zu finden. Und da hat es mir dann angefangen zu helfen, es zu benennen. Immer wenn das wieder hochkam, wirklich zu sagen, hallo Trauer, da bist du wieder. Ich lade dich ein, setz dich an den Tisch. Was hast du denn heute? Was brauchst du? Ne? Also das ist so Rumi, das Gasthaus, gibt es auch das tolle Gedicht, kennst du vielleicht? Ne? Und das ist so dieses alle einfach mal einladen. Ne? Und in dem Moment, wo ich mir das anschaue und das auch akzeptiere, ne? Und ganz bewusst mache, okay, das ist jetzt ein Thema, das gehört zu meinem Leben, das gehört zu mir, bekommt es auch irgendwie eine andere Qualität. Also das hat mir geholfen, das besser zu akzeptieren dann auch, ne? Dass es eben einfach ein Teil von mir ist jetzt.
Total. Deswegen sagt man ja auch dieses Name it and you can tame it. Also nenne es und du kannst es zähmen.
Ach schön,
Ne?
das kannte ich noch nicht. Ja, sehr
Ja,
schön.
habe ich auch noch aus dieser MSC-Ausbildung mitgenommen, aber finde ich auch so treffend. Und ja.
Absolut, ne? Ist ja wie beim hier, König der Löwen, hey, Furcht, ich lach dir ins Gesicht oder irgendwas, gibt es ja so eine Szene, ne? Also
Ja.
das spielt ja auch so damit, ne? Also es ist, genau, da musste ich gerade sehr dran denken, als du das sagtest, ne? Du bist eine Planerin, du weißt das, ne? Und du weißt, dass es dann, du kennst dich eben sehr gut. Da sind wir wieder beim Thema Stärken, was brauche ich, Bedürfnisse. Und dadurch kannst du dann auch das mit dem Lächeln sehen, ne? Und sagen, ach
Genau.
hallo, jetzt ist da wieder ne, der Kontrollwahn, die Überplanerin, ne? So, was braucht die denn jetzt gerade so? Also nett,
Genau.
ja, es
Nett, und
hilft.
damit kann ich mittlerweile auch spielen. Du hattest es kurz angesprochen. Ich bilde ja mittlerweile auch aus. Also ich habe seit 3 Jahren meine eigene Stärkencoach-Ausbildung, wo ich einmal im Jahr Stärkencoaches ausbilde, um mit diesem Clifton Strength auch zu arbeiten. Und
Stark.
ja, es ist stark und es ist toll. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr happy und sehr erfüllt damit. Und warum bringe ich das Beispiel gerade nochmal? Weil da mein Höchstleister sich auspuckt. Also der macht es dann aber mal so richtig schön. Wir hatten jetzt gerade das Startwochenende, 3 Tage vor Ort. Und dann bin ich halt jemand, die achtet sehr darauf, welche Blumen sind da, welches Essen. Stell den Leuten jeden Tag irgendwie noch eine Kleinigkeit auf den Sitz und so weiter. Um, klar, kann man auch übertreiben, ne? Aber da benenne ich es auch gerne und auch den anderen gegenüber, die wollen es ja lernen und sollen es ja lernen. Hallo, hier ist mal wieder die Höchstleisterin, aber voll am Start. Und dann gönne ich mir die aber auch, ne? Dann macht es auch Spaß. Genau, da werde ich ja nicht eng, sondern das kann ich gut vorbereiten. In anderen Situationen macht mich die Höchstleistung eng. Wenn ich, was weiß ich, Workshops oder hier Podcasts, ganz bewusst habe ich mir vorher keine großartigen Dinge runtergeschrieben, obwohl du mir netterweise die Fragen geschickt hast, weil ich mich dann halt ausbremse und nicht in den Perfektionismus rein möchte.
Ja, spannend. Was macht man denn als Stärkencoach? Also, wenn du jetzt sagst, du hast ja schon ein paar ausgebildet, was machen die denn jetzt so?
Das ist tatsächlich ein ganz breites Feld. Das sind, wer kommt da zu mir? Einerseits auch Coaches wie ich, also die auch im normalen Leben sozusagen Coachings anbieten und dadurch ihre Expertise noch bereichern wollen, oder Trainerinnen, Trainer, die Workshops machen und das dann auch dort einsetzen wollen, aber halt auch viele Führungskräfte oder Mitarbeitende. Das heißt, Menschen, die in Anstellung sind, mit anderen Menschen zu tun haben und einfach Lust darauf haben, im Miteinander oder in der Führung, sich mehr die Stärkenbrille aufzusetzen, dadurch, dass sie ihre eigenen Stärken besser kennen, aber halt auch dadurch lernen, die Stärken anderer Menschen besser zu sehen und zu benennen.
Schön. Und wenn man jetzt im Team ist, und also du könntest ja auch ein Team ausbilden, ne, in diesem Kontext, ne, und sagen,
Ja.
okay, das ganze Team kennt eben die gegenseitigen Stärken, dann können die wahrscheinlich auch produktiver arbeiten, ne, denke ich mal, weil
Genau,
dann weiß jeder
genau.
genau, worauf er sich fokussiert.
Genau, das wird dann dazu nicht die Ausbildung, aber das ist dann ein Stärkenworkshop. Also das mache ich auch häufig. Genau, das mache ich häufig und unterrichte das aber auch in den Ausbildungen, wie man das dann macht. Das heißt, da können die Leute zum Beispiel dieses Profil machen, den Clifton Strength, oder aber auch ohne Profil und mit entsprechenden Stärkenfragen. Man lernt gegenseitig die Stärken voneinander kennen, benennt sie dann auch und kann dadurch dann auch für die Zukunft schauen, wie wollen wir uns vielleicht als Team anders aufstellen, sind die Aufgaben richtig verteilt, Stichwort Jobcrafting. Also man setzt da mittlerweile an und guckt halt, wie kann ich den Job vielleicht auch verändern, ne? Natürlich immer mit dem Ergebnis, es darf nicht überbleiben, weil keiner darauf Bock hat, sondern alle Aufgaben müssen auch verteilt werden innerhalb des Teams. Aber sind sie denn richtig so verteilt? Dann kann man das vielleicht nochmal verändern.
Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll, finde ich, als Team sich mal mit solchen Dingen zu
Ja,
beschäftigen, ne?
total.
Definitiv, weil dann macht es eben auch mehr Freude, motiviert, ne? Alles Themen, die dann auch die Motivation beeinflussen.
Absolut, absolut. Also Motivation, Motivare, die in Bewegung kommen, und das kann man über die Stärken halt wirklich gut, ne? Also besser zu verstehen, was erfüllt mich, was macht mir Freude, bin ich da in dem Umfeld und mit den Aufgaben richtig aufgestellt, kann einen auch in Bewegung bringen.
Sind denn aus deiner Sicht viele Unternehmen, du kennst ja auch viele größere Unternehmen und so weiter, interessiert an diesen Themen, dass die Mitarbeiter,
Sehr.
also Thema Wellbeing, sage ich jetzt mal, mentale Gesundheit, wie beobachtest du das? Findest du, das ist angekommen oder noch nicht? Wo stehen wir da?
Ich glaube, da haben wir durch diese Corona-Zeit einen massiven Wechsel erfahren. Also ich war ja auch vorher schon tätig als Coach und als Trainerin, und da wurden so Themen immer mal eingekauft von Unternehmen, die, sagen wir mal, schon ein bisschen klarer, bewusster da unterwegs waren. Aber seit dieser Corona-Zeit ist dann regelrechter Run auf die Themen. Warum? Weil genau das, was wir vorhin schon besprochen haben, immer schwieriger wird, nämlich die Mitarbeitenden noch an Bord zu halten, also noch als Gemeinschaft sich innerhalb des Teams zu fühlen. Und vor dem Hintergrund sind sowas wie Stärken-Workshops total beliebt. Wenn du sagst Wellbeing, gibt es auch natürlich Resilienz, Achtsamkeit, gibt es auch immer wieder entsprechende Themen. Das mache ich im Unternehmenskontext nicht so viel. Das überlasse ich gerne anderen, die da noch stärker aufgestellt sind. Ich mache es individuell und ich habe es, glaube ich, nee, ich habe es schon im Vorgespräch kurz erwähnt. Ich biete mit einer Kollegin, die viel mit Gruppen arbeitet, ein Retreat an, Mehrwert-Retreat nennt sich so, weil wir am Meer das machen, zweimal im Jahr, jetzt im Oktober wieder. Und da kommen dann so ja, private Menschen, also sozusagen privat gebucht, nicht über das Unternehmen. Und es geht um so Strategien der Achtsamkeit, der Resilienz, auch aus der positiven Psychologie. Wie kann ich meinen Alltag nochmal anders gestalten, damit ich gesünder und erfüllter unterwegs
Klingt gut. Klingt sehr gut. Auf
bin?
jeden Fall. Ich habe auch ne, schon geguckt, wo das stattfindet. Im
Ja.
Tindorfer Strand, wunderschöne Ecke. War ich schon
Genau. Na.
oft. Also.
Ist eine super schöne Ecke und wir haben ein ganz tolles Hotel jetzt, das Cozy Hotel. Das ist das ehemalige Barefoot Hotel von Schweiger. Das ist sehr, sehr schön. Also kann ich sehr empfehlen. Morgens wird Yoga angeboten. Keiner muss, jeder darf.
Machst
Und
du dann, oder?
mache ich dann
Ah
ganz
ja,
genau.
stark.
Ja. Also morgens Yoga und im Laufe des Tages ist es so ein Wechsel zwischen Reflexionen, Impulsen, aber halt auch Austausch in der Gruppe. Also man sollte sich das nur gönnen, wenn man auch bereit ist, so ein bisschen in der Gruppe sich zu öffnen.
Du hast es
Ja.
schon so ein bisschen hier und da angesprochen. Was empfiehlst du denn in stressigen Situationen, also um einen kühlen Kopf zu bewahren? Also wenn wir wieder mal alles auf einmal ist, ja? Thema Vereinbarkeit, Familie, Business, ne? Eigene Themen. Was machst du? Was empfiehlst du?
Also diese super stressigen Situationen sind für mich immer die Säbelzahntiger-Situation. Also übertragen dieses, ich komme aus der Höhle, meine Vorfahren, Säbelzahntiger steht da, Panik, Fight, Flight or Freeze. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht wirklich an unser rationales Denken ran. Und von daher ist es auch wahnsinnig schwierig, in dem Moment sich runterzuregen. Und der Shortcut dafür, die Abkürzung, ist tatsächlich der Atem. Also wirklich gerne vielleicht auch Hand auf den Bauch legen und mal kurz tief ein- und tief ausatmen, sodass Bauchdecke sich hebt und wieder senkt. Warum? Weil die tiefe Bauchatmung praktisch das Signal ans vegetative Nervensystem, an den Parasympathikus gibt, also der für Spannung zuständig ist, es ist alles gut, es ist in Ordnung. Also wirklich erstmal diese tiefe Bauchatmung ein und wieder aus, kann man in jeder Situation eigentlich hinbekommen. Und dann versuchen, bildlich gesprochen, wie so einen Schritt neben sich zu tun. Vielleicht sogar auch tatsächlich mal den Schritt daneben zu machen und zu sagen, was ist hier eigentlich gerade los? Ne, tief durchatmen. Okay, und wenn ich jetzt liebevoll darauf gucke, was brauche ich, was braucht mein Kind, was braucht die Situation?
Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp. Also vielen, vielen Dank fürs
Sehr
Teilen. Kann
gerne.
man direkt praktisch anwenden, denke ich. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, Nicole. Es ist
Ja.
verflogen wie im Fluge. Ich möchte zum Abschluss dir noch eine Frage stellen, die ein bisschen uns zurückführt zu den Marienkäfer-Momenten. Wenn du dir jetzt vorstellst, es kommt ein kleiner Glückskäfer geflogen, setzt sich auf deine Schulter und fragt, Nicole, was für einen Wunsch darf ich dir erfüllen für Eltern, Familien oder Kinder? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass sich Eltern und Kinder mehr bewusst Zeit füreinander nehmen, weil das im Alltag einfach meine eigene Erfahrung, mein eigener Fehler auch immer wieder wegrutscht und man immer denkt, ja, können wir noch machen, können wir dann noch machen. Aber das dann ist irgendwann vorbei. Also wie gesagt, meine 19-Jährige ist jetzt raus und vor dem Hintergrund merke ich einfach, nutzt die Zeit, Leute. Also nutzt die Zeit, wirklich bewusste Momente mit euren Kindern zu erleben.
Ja, danke dir, Nicole. Sehr schöne Worte.
Gerne,
Danke
gerne.
für deine Zeit, die bewusste Zeit und die vielen tollen Impulse.
Sehr gerne, Lilian. War mir eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Danke gleichfalls. Danke. Tschüss, mach's gut, Nicole.
Tschüss, mach's
Ciao.
gut.